Bayern 2. Shalom.
Da sind wir wieder. Wir seinen du. Willkommen in unserem Bayern 2 Funkstätel. Willkommen, auf Hebräisch wörtlich. Gesegnet sind die, die kommen. Bruchim Habaim. In unserer jüdischen Zeitrechnung haben wir heute den 19. Elul des Jahres 5785. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Was haben der frühere Außenminister der USA, Henry Kissinger, der Schriftsteller Jakob Wassermann sowie die Wirtschaftsjournalistin und Autorin Ruth Weiß gemeinsam? Ja, alle drei stammen aus Franken, aus der Stadt Fürth. Ruth Weiß ist in Fürth geboren am 26. Juli 1924 als Ruth Löwenthal. Als jüdische Familie mussten die Löwenthals fliehen, um nicht in die Fänge der Nazis und ihrer Helfer zu geraten. Und so lebt Ruth mit ihren Eltern zunächst in Südafrika. Dort erlebt sie erneut, wie Menschen ausgegrenzt, benachteiligt und erniedrigt werden. Denn in Südafrika herrscht damals ein Apartheid-Regime, das eine strenge Trennung der Einwohner nach Hautfarbe vorschreibt. Diese Erlebnisse machen Ruth Weiß lebenslang zur Kämpferin gegen Rassismus, Intoleranz und Ungerechtigkeit. Dafür wird sie nach dem Ende der Apartheid in Südafrika mit dem höchsten Orden für ausländische Staatsangehörige ausgezeichnet, mit dem Order of the Companions. Ruth Weiß hat mehr als 30 Bücher geschrieben, Romane, Kinderbücher oder Sachbücher. Und Sie haben es bestimmt mitbekommen, am letzten Freitag ist sie gestorben, im stolzen Alter von 101 Jahren. Erst im letzten August ist ihr neuestes Buch erschienen, Erinnern heißt Handeln, mein Jahrhundertleben für Demokratie und Menschlichkeit. Auch hier ihre Kernbotschaft, nur wenn wir aufeinander zugehen, uns zuhören und den Dialog miteinander führen, werden wir es schaffen, die Gräben von Hass, Ablehnung und Abschottung zu überwinden und zu einem friedlichen Zusammenleben gelangen. Unsere Shalom-Reporterin Rebecca Hillauer zeichnet uns das Leben von Ruth Weiß nach.
Ruth hat es verstanden, auch die schweren Dinge in ihrem Leben umzumünzen. Sie hat immer das Glas eher halb voll als halb leer gesehen. Und das hat ihr, glaube ich, sehr geholfen in ihrem Leben.
Sagt der Übersetzer Lutz Kliche, der vor knapp 10 Jahren Ruth Weiß Autobiografie lektoriert hat. Das Buch trägt den Titel »Wege im harten Gras«. Und das aus gutem Grund. Ruth Weiß' Lebensweg war dornig. Am 26. Juli 1924 wird sie als Ruth Löwenthal im bayerischen Franken geboren, in Fürth. Ihre Eltern sind orthodox lebende Juden. Im Jahr 1936 flieht Ruth mit ihrer Familie vor den Nazis nach Südafrika. Dort erlebt sie im herrschenden Apartheidssystem die Ausgrenzung aller Nichtweißen.
Mir ist im Kopf immer hängen geblieben, wie sie sagte, ich kam aus einer falschen Welt in eine falsche Welt und ich konnte gar nicht anders als politisch werden.
Erinnert sich Astrid Beetz, die Kuratorin im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, organisierte erstmals im Jahr 2020 eine Veranstaltung mit Ruth Weiß. Sie war von der damals 96-Jährigen sehr beeindruckt.
Sie konnte eben schnell auffassen, sie konnte gut zuhören, sie konnte klar formulieren. Dazu diese Beherztheit und dieses Engagement, die Dinge auch ganz klar beim Namen zu benennen.
Zunächst führt Ruth Weiß allerdings ein Leben im Schatten ihres Mannes. Erst die Trennung von Ehemann Hans, einem Journalisten, bringt ihr die große persönliche Weiterentwicklung und berufliche Emanzipation.
Sie hat alles gemacht, egal ob den Haushalt geschmissen. Dann, wenn er halt nicht fertig wurde mit seinen Artikeln, dann schrieb sie das eben. Und auf die Weise sammelte sie so viel Erfahrung, dass sie dann als freie Wirtschaftsjournalistin auch schnell arbeiten konnte, weil sie hatte das Wissen und das Know-how.
Weil sie bei ihrem Schreiben den Rassismus im Süden Afrikas anprangert, wird Ruth Weiß in den 1960er Jahren aus Südafrika und aus Südrhodesien ausgewiesen. Daraufhin arbeitet sie von London oder Köln aus weiter. Zurück in Afrika nutzt sie im einsetzenden Friedensprozess ihre guten Beziehungen zu Nelson Mandela und anderen afrikanischen Freiheitskämpfern sowie zu weißen Südafrikanern, um die verfeindeten Gruppen ins Gespräch zu bekommen.
Das war Ruth. Sie hat immer ihre Person hinter die Sache gestellt,
sagt Lektor Lutz Klicher. Obwohl Ruth Weiß ein durch und durch weltliches und säkulares Leben führt, bleibt ihre orthodoxe Familie und deren Art, ihren jüdischen Glauben zu leben, für sie immer ein großer Rückhalt, eine Inspiration und Energiequelle. Die Feier zu Ruths 100. Geburtstag findet im Nürnberger Justizpalast im Gerichtssaal 600 statt. Dort mussten sich im Rahmen der Kriegsverbrecherprozesse die Nazi-Größen verantworten. Ein besonderer Moment der Genugtuung für Ruth Weiß, meint Astrid Beetz, die die Feier organisierte.
Im Saal 600 ist ja auch der Julius Streicher, Gauleiter von Franken, ist ja auch angeklagt und dann zum Tod verurteilt worden.
Julius Streicher, genannt der Frankenführer, hat sofort nach der Machtübernahme der Nazis alle Juden aus dem öffentlichen Dienst entlassen und dieses Vorgehen auch der Privatwirtschaft empfohlen. Womit noch im Jahr 1933 Ruth Weiß' Vater seine Anstellung verlor. Mit Hilfe von Verwandten kann er nach Südafrika auswandern. Im Jahr 1936 dann kann die damals 12-jährige Ruth mit dem Rest der Familie nachkommen und entgeht so der Shoah.
Da sagt sie eben, der hat uns das Leben gerettet,
schmunzelt Lektor Lutz Kliche, der Ruth Weiß einen Monat lang auf ihrer Lesetour durch Realschulen in Baden-Württemberg begleitete.
Da sagt sie eben, der hat uns das Leben gerettet. Diesen Sarkasmus oder so musste ich dann bei unseren Lesungen den jungen Leuten nicht, dass sie das falsch verstanden. Da sah ich dann manchmal so fragende Gesichter. Da musste ich dann sagen, das ist so und so gemeint.
Lutz Kliecher arbeitete mit Ruth Weiß auch an ihrem letzten Werk mit dem Titel Erinnern heißt Handeln, das im letzten August, also kurz vor ihrem Tod, erschienen ist. Konrad Melchers kennt Ruth Weiß seit den 1970er Jahren, als beide in einem Solidaritätskomitee für Südafrika aktiv waren.
Ruth Weiß selber hat in diesem neuen Buch sich klar geäußert, dass der Friedensprozess in Südafrika auch eine gewisse Vorbildfunktion haben kann, zumindest eine Relevanz haben kann für den Israel-Palästina-Konflikt.
Seit dem 7. Oktober war sie da sehr klar und sagte, was da passiert, hat sie in dem Buch auch niedergelegt, das ist nicht akzeptabel. Und auch die Siedlungspolitik im Westbank ist nicht zu akzeptieren. Aber sie hat auch in ihrem Buch geschrieben, bis an mein Lebensende werde ich Jüdin sein, als solche bin ich geboren.
Bayern 2. Shalom.
Unser Radiorabbiner, unser geschätzter Funkrebbe Joel Berger will uns jetzt einstimmen auf den kommenden Schabbat. Der beginnt heute Abend mit dem Sonnenuntergang, also in gut 4 Stunden. Wenn wir uns zum Geburtstag gratulieren, wünschen wir uns Mazal Tov, gutes Glück. Mazal ist auf Hebräisch das Glück oder der Glücksstern. Mazal begegnet uns zum Beispiel im Bayerischen als Massel. Ein Schlamassel wiederum ist ein schlimmes Massel, ein Schlimmmassel. Oder wir wünschen uns zum Geburtstag ganz einfach Kol Tuv, alles Gute und gerne folgt danach noch ein Ad Mea Ve'Isrim bis 120. Denn unser großer Moses, Moshe Rabbeinu, ist 120 Jahre alt geworden. Gestorben ist Moses auf dem Berg Nebo. Das versprochene Land hat er nur gesehen, betreten hat er es nie. Kitavo, wenn du hineinziehst, El Haaretz, in das Land, Asher Adonai Elohecha, dass der Herr, dein Gott, Notenlecha, dir gibt's. Morgen lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge unsere Weisung, unsere Tora weiter. Morgen ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 50. Und diese Parashat HaShavua Nummer 50 hat die Überschrift Kitavo, wenn du hineinziehst. Finden wir im 5. Buch Mose in unserem Sefer Dvarim.
Unsere Parasha schildert uns, wie unsere Vorfahren einen Korb mit den sogenannten Erstlingsfrüchten ins Heiligtum bringen. Zu den Erstlingsfrüchten sagen wir hebräisch Bikurim. Dieses Wort hängt zusammen mit dem Begriff Bekor, Erstgeborene. Das Opfern der ersten Früchte aus dem eigenen Garten oder von den eigenen Feldern ist im Grunde kein landwirtschaftliches Ritual. Es ist vielmehr Akt der bewussten Dankbarkeit. Bevor unsere Vorfahren den Korb mit ihren Erstlingsfrüchten, mit ihren Bikurim, dem Priester, dem Kohen übergeben, sprechen sie ein Bekenntnis, das wohl jeder von uns auswendig aufsagen kann. Aram Yoved Avi, mein Vater war ein umherirrender Aramäer. Dieses Bekenntnis erzählt von unserem letzten und dritten Stammvater Jakob, der später Israel genannt wurde. Jakob musste vor einer Hungersnot nach Ägypten fliehen. Seine Nachfahren sehen sich dort bald in der Sklaverei wieder. Nach 400 Jahren wird unser Volk dann endlich befreit. Es kann Ägypten verlassen und in die versprochene Heimat ziehen. Unsere Tora weist uns immer und immer wieder an: Zachor, erinnere dich, erzähl es weiter, erzähl es laut, sag es dir selbst, sag es deinem Kind, weil der Mensch, der sich zu wohl fühlt, allzu leicht vergisst, wem er sein Wohlergehen verdankt. Doch dann kippt unsere Parascha plötzlich. Nach der Freude über Landbesitz, über die Gaben und über den Segen folgt ein sehr düsteres Kapitel. Denn es folgt die Tochecha, sprich eine lange Aufzählung von Heimsuchungen, Verwünschungen, Niederlagen und bösen Folgen, die unserem Volk drohen, wenn wir den Bund mit Gott missachten. Viele erschrecken vor diesem Versen in der Tochecha. Untergang, Krankheit, Verzweiflung, Zerstörung, Entwurzelung, das sind keine leichten Worte. Doch wie so oft in der Tora ist hier ihr Ton nicht zornig, sondern, ich würde es so beschreiben, verzweifelt, liebevoll. Eine Abhandlung, ein Midrasch erklärt, so wie ein Vater sein Kind ermahnt, wenn es sich selbst schadet, so spricht auch Gott nicht aus Zorn, sondern aus Sorge. Diese Ermahnung ist keine Verurteilung, sondern eine Aufforderung zur Rückkehr, zur Besinnung, zur Verantwortung. Die Parascha lehrt uns, wir sind keineswegs zum untätigen Erdulden verdammt. Wir sind nicht Zuschauer im Theater unseres eigenen Lebens. Wir sind Mitgestaltende und verantwortlich für unser Tun und auch für unser Lassen. Was ich sage, wie ich handle, wie ich dem anderen begegne, all das hat Gewicht. Wenn wir unser Leben als vorbestimmtes Schicksal begreifen, stumpfen wir ab. Denn dann sind wir auch nicht verantwortlich. Denn dann können wir ja ohnehin nichts ändern. Aber wenn wir unser Leben als Bund verstehen, als Beziehung zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch, dann bekommt jede Handlung ein Gewicht und eine Bedeutung. Kitavo, das ist nicht nur eine geografische Aussage, es ist vor allem eine spirituelle Bewegung. Viele Menschen unserer Zeit sind unterwegs, im wortwörtlichen wie auch im geistlichen Sinn. Sie suchen einen geschützten Ort, eine Heimat. Sie suchen Orientierung. Sie versuchen, in einer oft unmenschlichen Welt ihre Menschlichkeit zu bewahren. Im Midrasch lesen wir: Wenn ein Mensch Früchte bringt, sagt der Allmächtige, ich habe dir das Land gegeben und du gibst mir einen Korb voller Feigen. Ich aber nehme ihn an, als hättest du mir die ganze Welt gebracht. Was für ein Geschenk! dass auch unser noch so kleines Tun zählt. Die Tora sagt, komm nicht mit leeren Händen, bring mit, was du hast, auch wenn es nur ein kleiner Korb ist. Ein gutes Wort, eine helfende Hand, ein Moment echter Aufmerksamkeit. Wie sagt unsere nachbiblische Lehre, der Talmud, wer für das Vergangene dankt, wird auch für das Kommende danken können. Dankbarkeit ist kein Zustand, Dankbarkeit ist ein Weg, der uns erinnert, dass wir nicht allein sind, dass unser Leben Teil eines großen Ganzen ist und dass wir, selbst mit noch so kleinen Gaben, Segen in die Welt bringen können.
Bayern 2 am Freitagnachmittag, am Vorabend der Schabbat, am Erev Schabbat. Und jetzt das Finale von unserer kleinen freitäglichen jüdischen Radioshow mit den Lichtzündzeiten mit unseren Zmanim. Denn mit dem Sonnenuntergang in gut 4 Stunden beginnt ja unser wöchentlicher Ruhetag der Schabbat. Und unsere Tradition verlangt von uns, dass wir den Schabbat mit dem Segen über die beiden Schabbeskerzen begrüßen, die wir kurz vor Anbruch des Schabbat anzünden. Denn danach ist uns ja unter anderem das Feuermachen verboten. Deswegen müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg sowie in Pilsen bis um 19.08 Uhr, in Straubing bis um 19.10 Uhr und in Regensburg bis um 19.12 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Weiden 19.13 Uhr, München, Amberg, Hof sowie Innsbruck 19.14 Uhr, Bayreuth 19.15 Uhr, Lemberg, Fürth, Erlangen sowie Augsburg 19.17 Uhr, Bamberg 19.18 Uhr, Ulm 19.20 Uhr, Würzburg 1922, Konstanz am Bodensee 1923 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere 2 Schabbesleuchter angezündet haben bis um 19.27 Uhr. Wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom am kommenden Freitag hier im Radio auf Bayern 2. Am kommenden Freitag um kurz nach 3:30 Uhr. In unserem Kalender ist das der 26. Elul. Oder wir hören uns wann immer und wo immer Sie wollen in unserem Podcast unter bayern2.de. Seuse, du sagst gewähn, unsere jüdische Audizie, das war unsere jüdische Sendung. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 26. Elul einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strossmann Michi, wünscht Kitschabes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha.